SRF 2 Kultur.
Wo möchten Sie einmal sterben? Wann genau? Und vor allem auch wie? Fragen, die man nicht unbedingt gerne hört, besonders dann nicht, wenn man noch gar nicht ans Ableben denkt. Doch eigentlich müssten wir uns heute bereits, lange bevor Gevatter Tod auf der Schwelle steht, damit beschäftigen. Selbstbestimmt leben und eben auch selbstbestimmt sterben. Was früher vom Schicksal bestimmt wurde, nehmen heute immer mehr Menschen in die eigenen Hände. Welche Folgen hat das selbstbestimmte Sterben für unsere Gesellschaft? Und gehen Frauen mit dieser neuen Freiheit anders um als Männer? Diese Fragen stellen wir heute in Kontext einer Sendung von Katrin Uelci. Sterben ist schon lange kein natürlicher Vorgang mehr, der einfach irgendwann eintritt. Dass wir mit dem Tod um den genauen Zeitpunkt verhandeln können, ist nicht nur den Fortschritten der Schulmedizin zu verdanken, sondern auch dem neuen Selbstbestimmungsrecht, sagt der Gerontologe Heinz Rüegger.
Sterben war früher Schicksal, der Herr über Leben und Tod, hat man dann gesagt, hat die Clara Müller zu sich gerufen. Heute ist es in der Schweiz so, dass nach Untersuchungen, die anfangs 2003 veröffentlicht worden sind, in 51% der Fälle medizinisch-pflegerisch begleiteten Sterbens, also nicht, wenn man einfach auf der Autobahn verunfallt und tot ist oder in einer Gletscherspalte fällt und tot ist, sondern wenn man im Zusammenhang mit medizinischer Begleitung stirbt, wird erst gestorben, wenn entschieden wird, diese Person soll jetzt sterben. In 51% der Fälle, also in der Mehrheit der Fälle, muss zuerst entschieden werden, dass man sterben kann, darf, will, und erst dann stirbt man.
Da stellt sich natürlich gleich die Frage, wer entscheidet? Dies ist in der Schweiz seit dem 1. Januar 2013 im neuen Erwachsenenschutzrecht geregelt, das besagt, die Entscheidung muss sich letztlich nach dem autonomen Willen der sterbenden Person richten.
Wenn sie es selber nicht mehr ausdrücken kann, dann sind die, die sie begleiten, verantwortlich herauszufinden, was ihr mutmaßlicher Wille wäre. Und der wird letztendlich nicht vom Arzt bestimmt, sondern von einer Person, die im Zivilgesetzbuch genau geklärt ist, wer mit welcher hierarchischen Reihenfolge solche Entscheidungen fällen darf.
In einer Sterbeverfügung kann jede Person genau angeben, wer beispielsweise über lebenserhaltende Maßnahmen entscheiden soll.
Das heißt, heute müssen sich alle, die sich um einen sterbenden Menschen bemühen, fragen, will diese Person jetzt sterben? Und dazu müssten sie wissen, ob die Person das jemals gesagt hat. Und das heißt letztlich, wir sind alle jetzt in einer Situation, in der wir selber bestimmen müssen, wann für uns genug ist, wann wir sterben wollen und wann nicht. Das ist eine Situation, die es früher eigentlich nur bei Selbstmördern gab. Dort war das Entscheiden über das Sterben und das Sterben miteinander gekoppelt. Und unsere ganze Kultur hat alle möglichen juristischen, gesellschaftlichen, moralischen, religiösen Tabus aufgeboten, während Jahrhunderten, damit das nicht geschieht, damit dieses Entscheiden über das eigene Sterben wollen und das konkrete Sterben nur ja nicht zusammenfällt. Und heute ist das bereits in der Mehrheit der Fälle, ist das normal, muss das so sein, muss letztlich der Wille des Sterbenden den Ausschlag geben.
Das Leben selbstbestimmt beenden, ohne dass eine moralische oder staatliche Instanz einem ein schlechtes Gewissen macht, diese neue Freiheit sei eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, betont der Altersforscher und Theologe Heinz Rüegger. Eine Errungenschaft aber mit gewissen Nebenkonsequenzen.
Die Unterschiede zwischen dem, was man früher natürliches Sterben genannt hat, wenn einfach der Organismus versagt, und Phänomenen wie passiver Sterbehilfe, also dass ich einfach sage, nein, jetzt keine Antibiotika mehr, jetzt an dieser Lungenentzündung will ich sterben, und autodestruktiven Verhalten, darunter versteht man, dass ich zum Beispiel bewusst entschließe, jetzt will ich nicht mehr essen und trinken. Und begleitetem Suizid, wenn ich entschließe, ich will jetzt sterben, aber ich will, dass andere mir dabei helfen. Und als letzte Stufe einem frei gewählten Suizid, indem ich mich von einer Brücke stürze oder auf die Schienen vor den Zug lege. Diese Grenzen werden immer fließender, weil es immer mehr zum Normalfall wird, in allen diesen Formen, dass Sterben verbunden wird mit meiner Entscheidung, jetzt will ich gehen. Und das, was früher dann halt der große Unterschied war, ob ich selber entscheide oder ob der Herr über Leben und Tod entscheiden soll, schrumpft immer mehr in eine Situation zusammen, wo ich gar nicht mehr anders kann, als entscheiden müssen, ob ich will oder nicht.
Wie wir uns entscheiden, hängt davon ab, in welchem Umfeld wir leben, wie unser sozialer Status ist, wie wichtig uns Autonomie ist, wie fest wir uns vor dem Tod fürchten. Es gibt hunderte von Gründen, weshalb sich ein Mensch für diese oder eine andere Sterbensart entscheidet. Ein zentraler Faktor aber, der auch in der letzten Lebensphase eine Rolle spielt, ist das Geschlecht. Frauen und Männer haben verschiedene Voraussetzungen, wenn es um den allerletzten Gang geht. Beginnen wir beim Ort, wo man sterben möchte. In der Schweiz wollen 80% der Bevölkerung zu Hause sterben. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Bloß 20% können sich zu Hause von der Welt verabschieden. Und dabei seien die Männer im Vorteil, so der Altersforscher und Ethiker Heinz Rüegger.
Es besteht ein Unterschied darin, dass in der Regel Männer zu einem Zeitpunkt sterben, wo sie noch eine Partnerin haben, die meist in dieser Generation jedenfalls, die jetzt am Sterben ist, jünger ist als sie. Sie haben mit anderen Worten jemanden, der sie begleitet beim Sterben. Deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie zu Hause betreut von einer Partnerin sterben können. Währenddem bei einem Großteil der Frauen ist es so, dass wenn sie sterben, ihr Partner, so sie denn in Partnerschaft gelebt haben, bereits verstorben ist, weil Männer früher sterben und in der Regel älter sind als ihre Partnerinnen. Und das heißt, dass Frauen dann alleine sind, alleine leben, wenn sie sterben. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie in einer Institution, zum Beispiel in einem Pflegeheim, sterben, weil sie zu Hause nicht mehr alleine leben konnten, weil niemand da war oder ist, der sie hätte pflegen können.
Die Welt der Pflegeheime ist eine Frauenwelt. Fast ausschließlich Frauen wohnen und sterben dort. Männer hingegen sterben häufiger zu Hause oder aber bei akutmedizinischen Problemen im Spital. Vom Ort nun zur Art des Sterbens. Wer wünscht sich nicht, einfach einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen? Dieser Wunsch geht aber auch nur selten in Erfüllung, denn beim Sterben kommt es meist anders, als man denkt. Immer mehr Menschen sind sich das bewusst und treten frühzeitig einer Sterbeorganisation bei, um bei schwerer Krankheit den Notausstieg zu nehmen, den begleiteten Suizid. Auffallend dabei ist, dass diese Hilfe überdurchschnittlich viele Frauen in Anspruch nehmen. Deshalb stellt sich die Theologin Isabel Noth von der Universität Bern die Frage:
Kann es sein, dass Frauen, die alleinstehend sind, keine Kinder haben, sowohl Jüngere als auch Ältere häufiger einen assistierten Suizid wählen, dass sie vielleicht stärker das Gefühl haben, sie würden im Stich gelassen werden, wenn sie schwer krank oder am Sterben seien, dass sie anderen zur Last fallen würden? Für mich war die Schwierigkeit, dass diese Organisationen sehr gerne argumentieren mit dem Selbstbestimmungsrecht und ich den Eindruck habe, dass genau diese Frauen sich weniger für das Argument der Selbstbestimmung, der Autonomie kümmern, sondern eher das Gefühl haben, sie möchten niemandem zur Last fallen und eher befürchten, nicht die Zuwendung, nicht den Respekt, nicht das, was sie brauchen, wenn sie so ausgeliefert sind und abhängig sind, zu erhalten wie Männer. Dass Männer sich also eher und besser darauf verlassen können, von Frauen gut versorgt zu werden, als Frauen selber.
Isabel Noth lässt das Argument nicht gelten, dass logischerweise mehr Frauen den begleiteten Suizid wählten, da sie ja auch älter werden als Männer. Sie zitiert eine vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Studie, die im Februar dieses Jahres publiziert wurde. Diese belegt, dass die massiv höhere Zahl an Sterbbegleitungen bei Frauen nicht auf das höhere Alter zurückzuführen sei. Ob der vorhin geäußerte Verdacht wirklich zutrifft, erforschen nun Wissenschaftlerinnen des Theologischen Instituts Bern. In einem Nationalfondsprojekt soll das Sterben unter dem Gender-Aspekt untersucht werden. Dass der begleitete Suizid aber ein rein emanzipatorischer Akt des selbstbestimmten Sterbens sei, glaubt die Professorin und Mitleiterin des Projekts Isabel Noth nicht.
Selbstverständlich gibt es Frauen, die das so entscheiden. Interessant finde ich, dass bei den Argumentationen, mit denen sie es selber häufig erklären, ihren Wunsch, ihren Entscheid, dass eben gerade nicht dieses Argument fällt, sondern die Argumente des nicht zur Last fallen Wollens. Und was mir bei dieser Diskussion sehr fehlt, ist bei diesem Selbstbestimmungsargument, ich bestimme ja da nicht nur über mich, sondern es betrifft auch noch andere.
Die Theologin, die viele Jahre als Seelsorgerin gearbeitet hat, erwähnt Angehörige, die beispielsweise vom Suizidwunsch der Mutter überrumpelt wurden und anschließend psychologisch betreut werden mussten. Oder von Kollegen und Freundinnen, die schockiert waren, als sie davon erfuhren, dass es Sterben auf eigenen Wunsch war. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man beim letzten Gang wirklich noch an alle anderen denken muss. Bereits das ganze Leben lang nimmt man Rücksicht auf die Familie sowie auf Freunde, fügt sich bei der Arbeit ein, soll man da nicht wenigstens frei, unabhängig und selbstbestimmt aus dem Leben scheiden dürfen?
Das klingt wunderschön. Ich bezweifle, dass das immer so wahnsinnig selbstbestimmt ist. Ich denke, in Gesprächen zeigt sich deutlich, wie viel an Ängsten, an eben vom Fallen gelassen werden, an Angst vor Schmerzen, an Angst, alleine zu sein, dahinter steckt. Und dann denke ich, ich will nicht in Abrede stellen, dass es eine Berechtigung hat für bestimmte Personen, dass sie, wenn sie schwer krank sind und wirklich sagen, jetzt reicht's, jetzt genug, dass die wirklich diesen Weg gehen. Ich denke, da hat man auch aus theologischer Perspektive, das ist nicht der Punkt, selbstverständlich. Der Punkt ist, wenn vorgemacht wird, es sei alles so selbstbestimmt und man sich weigert, gesellschaftlich hinzuschauen, was sind denn die Voraussetzungen? Wie wird denn bei uns gestorben? Wie geht man um mit Sterbenden? Wie geht man überhaupt um mit Krankheit bei uns? Das sind doch die relevanten Fragen. Hätten wir eine andere Einstellung gegenüber unserer ganzen Verletzlichkeit, unserer Vulnerabilität, dann wäre doch auch unsere Einstellung zum Sterben anders.
Mit der Diskussion über den Notausgang aus einem kranken Körper oder debilen Geist gehe vergessen, wie wertvoll die letzte Lebensphase sein könne. Besonders mit der jüngst ausgelösten Debatte über den begleiteten Suizid gesunder Menschen werde diese weiter abgewertet, so Isabel Noth.
Sie erhält nicht mehr ihren Status als eigenständige Phase mit ihrem eigenen inneren Wert. Man befürchtet primär Schmerzen, man befürchtet sogenannt nicht mehr autonom oder nicht mehr selbstständig zu sein, abhängig zu sein. Damit sind ganz viele Ängste verbunden und man befördert damit ein Menschenbild, das aus theologischer Perspektive zumindest ganz sicher, zumindest kritisch zu betrachten ist. Unsere Haltung ist viel eher zu sehen, dass das Sterben eine Phase des Lebens ist, die wichtig ist, die ganz eigene Möglichkeiten auch erschließt, eine Phase, die bestimmt auch Schmerzen mit sich bringt, die aber Beziehungen auf eine ganz andere Qualitätsebene pflegen lässt und auch ganz neue Zugänge ermöglicht zu der eigenen Geschichte, ganz neue Zugänge zu anderen Menschen. Es gilt, diese Phase in allem, was sie uns als Menschen noch ermöglicht, eigentlich erst wieder zu entdecken.
Das Sterben gehört zum Menschsein, wie das Aufeinander angewiesen sein. Die Angst vor dieser Abhängigkeit sollte nicht der Grund für einen Alterssuizid sein, sagt ebenfalls der Gerontologe Heinz Rüegger.
Wir sind in eine Situation geraten, wo abhängig sein von anderen für viele etwas Entwürdigendes darstellt. Autonomie verstehen sehr viele Leute heute als nicht abhängig sein von der Unterstützung von anderen. Dabei ist das Abhängigsein von Unterstützung von anderen Menschen eigentlich ein Grundphänomen, ohne das es Leben nicht gibt. Wir sind als Kleinkinder und als Hochbetagte sicher mehr auf die Unterstützung von anderen abhängig, aber wir sind das ganze Leben lang immer wieder mehr oder weniger darauf angewiesen, dass wir von Fähigkeiten anderer profitieren, dass wir von Dienstleistungen anderer profitieren, die wir einkaufen, so wie man im Pflegeheim Dienstleistungen einkauft. Wir sind darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die für uns sorgen, sich um uns kümmern. Das ist eigentlich etwas Urmenschliches, geradezu ein Zeichen gelingender Menschlichkeit. Aber unsere westliche Vorstellung von Autonomie lässt hier diese Grunderfahrung des Menschseins weitgehend in den Hintergrund treten, sodass bei uns gilt, wenn ich zu sehr abhängig von anderen bin, widerspricht das der menschlichen Würde. Deswegen will ich gehen, bevor ich abhängig werde. Das halte ich für eine äußerst problematische Sicht der Dinge. Sie ist nachvollziehbar, es ist mir auch sympathischer, wenn ich selbstständig etwas erledigen kann. Aber das hat an und für sich nichts mit der Entwürdigung zu tun, wenn ich in Situationen von Schwäche oder Krankheit oder mangelnden Fähigkeiten die Ressourcen von anderen dankbar entgegennehme.
Die Ressourcen von anderen dankbar annehmen, damit haben Frauen tendenziell weniger Mühe als Männer. Außer in einem Fall.
Interessanterweise nicht so sehr die Abhängigkeit von der Pflege ihrer Frauen. Die nehmen Männer relativ, ich sage jetzt einmal, schamlos in Anspruch. Das hängt wohl auch noch mit paternalistischen Beziehungsvorstellungen zusammen, wo es selbstverständlich die Rolle der Frau in der Familie war, für alle anderen zu sorgen. Das nahm man entgegen. Aber ich denke, Männer tun sich schwerer noch als Frauen damit, außerhalb dieses familiären Kontextes auf Hilfe angewiesen zu sein. Das ist für einen Mann eher noch etwas, was er als entwürdigend empfindet, als bei Frauen. Das ist schon so.
Der Altersforscher und Theologe Heinz Rüegger ist ein klarer Verfechter des selbstbestimmten Sterbens. Er betont, dass wir hinter diese Entwicklung gar nicht mehr zurück können. Und trotzdem empfindet er es als Manko, dass heute nur noch das autonome Leben einen Wert habe.
Meine Entscheidung, jetzt sterben zu wollen, soll nicht einfach die Konsequenz dessen sein, dass ich merke, dass ich auf andere angewiesen bin, sondern angewiesen sein auf andere ist etwas, was zu einem reifen Menschsein gehört, dass ich das annehmen kann, dass ich Liebe, Zuwendung, Hilfe von anderen annehmen kann und dass ich mit dieser angenommenen Hilfe dann entscheiden kann, wann will ich sagen, jetzt habe ich mein Leben gelebt, jetzt ist gut, jetzt möchte ich gehen und insofern selbstverantwortlich, selbstbewusst, selbstbestimmt diese Entscheidung fälle, aber gleichzeitig weiß, ich darf und es ist durchaus menschenwürdig, wenn ich Hilfe von anderen beanspruche. Das allein sollte kein Grund sein, dass ich meinem Leben vorzeitig ein Ende setze.
Mit den Babyboomern nähert sich nun die Generation dem Lebensende, die die Selbstbestimmung sozusagen erschaffen hat. Die Alten, die von den Werten der 68er stark geprägt wurden, werden es aber nicht unbedingt einfacher haben, sagt der Ethiker voraus.
Das sind die, die zum ersten Mal mit einer Jugendlichkeitsideologie sozialisiert worden sind. Forever Young ist so ein Schlagwort. Die sprechen sehr auf alles an, was Anti-Aging ist, was ihnen verspricht, dass sie nicht alt werden, weil alt werden ist nicht vorgesehen in der ideologischen Lebensplanung dieser Generation. Die sind ganz auf jung und dynamisch und fit gedrillt. Also sie werden es schwerer haben wahrscheinlich als frühere Generationen. Sie werden aber umgekehrt auch selbstbewusster, selbstbestimmter und möglicherweise aktiver älter werden, weil sie gewohnt sind, über ihr Leben selbst zu bestimmen und aktiv zu sein. Das ist etwas Positives, etwas Verheißungsvolles. Und im Blick auf das Sterben denke ich, dass sie weniger Hemmungen haben werden, ihrem Leben selbstbestimmt auch ein geplantes Ende zu setzen, als frühere Generationen, die noch mehr von dieser schicksalsergebenen Haltung ausgingen, der Herr und über Leben und Tod entscheidet und ich habe da nichts mitzureden. Die jüngeren Generation, diese Babyboomer-Generation, ist gewohnt, in allem selbstbestimmt aufzutreten und deswegen ist zu erwarten, dass auch in Zukunft die Zahl der Suizide, insbesondere der begleiteten Suizide durch Sterbehilfeorganisationen, zunehmen wird.
Heinz Rührke geht davon aus, dass auch bei dieser Generation mehr Frauen den begleiteten Suizid in Anspruch nehmen werden als Männer. Doch es werde sich angleichen.
Grundsätzlich, denke ich, kommt diese Haltung, Sterben ist etwas, über das man selber bestimmt, über das man planend verfügen will, die wird an Bedeutung gewinnen, auch unter den Männern gewinnen, und von daher wird auch unter Männern der Gedanke, so lange leben wie möglich und wenn es dann schwierig wird, durch begleiteten Suizid aus dem Leben zu scheiden, wird an Einfluss gewinnen und wird entsprechend mehr solches begleiteten Suizide nach sich ziehen.
Was für die einen selbstbestimmtes Sterben ist, kann bei anderen Druck auslösen. Diese wollen dem Gesundheitswesen nicht unnötig zur Last fallen. Frauen sind diesem Phänomen stärker ausgesetzt, da sie länger in Alters- und Pflegeheimen leben und somit höhere Kosten im Alter verursachen. Nochmals der Ethiker und Theologe Heinz Rührker.
Wenn begleitete Suizide immer mehr quasi zur Normalität eines Dienstleistungsangebotes auf dem Gesundheitsmarkt werden, dann wird unweigerlich auch der Druck auf hochbetagte, kranke Menschen steigen, sich zu überlegen, wenn es ihnen nicht so gut geht, ob sie nicht von dem ja reichlich vorhandenen Angebot Gebrauch machen wollen und rechtzeitig und klinisch sauber und ISO-zertifiziert, qualitätsgesichert die Dienstleistung einer Sterbehilfeorganisation beanspruchen wollen. Es wird der Druck auf hochbetagte, kranke Menschen, die nicht selber vorzeitig aus dem Leben scheiden wollen, zunehmen. Es wird immer mehr rechenschaftspflichtig werden, zu begründen, warum bin ich überhaupt noch da, wenn ich doch für andere nichts mehr sein kann. Und das schafft einen Druck, den ich mit großer Sorge wahrnehme. Ich glaube, wir tun gut daran in der Gesellschaft, Gegenakzente zu setzen und deutlich zu machen, Menschen, auch leidende Menschen, wollen wir tragen in der Solidarität eines gesellschaftlichen Gemeinwesens. Solche Menschen sollen spüren, dass sie Platz haben, dass sie ein Existenzrecht haben und dass sie sich weder entschuldigen müssen, noch begründen müssen, warum sie noch da sind. Und deswegen plädiere ich dafür, dass es wichtig ist, dass Suizidbegleitung zwar legal sein darf, da bin ich sehr dafür, dass es verantwortlich gemacht wird, da bin ich auch sehr dafür, aber es sollte nie einfach zu einem neutralen Angebot auf dem Dienstleistungsmarkt des Gesundheitswesens werden, weil sonst der Druck ganz massiv zunimmt, dass alte Menschen das machen, was zum Unwort des Jahres 1998 in Deutschland geworden ist, nämlich sozialverträgliches Frühableben zu praktizieren. Diesen Druck dürfen wir sicher nicht aufbauen, da müssen wir Gegensteuer geben, sonst benehmen wir uns unwürdig und inhuman gegenüber alten, leidenden, sterbenden Menschen.
Selbstbestimmtes Sterben darf in keinen Zwang ausarten, damit sozialverträgliches Frühableben nicht zur Norm wird. Das war Kontext mit einer Sendung von Katrin Uelci.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.